So, ich darf heute den Bibeltext vorlesen. Und zwar ist es in Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Die zweite Stelle ist im Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, dies Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Ich bin schon ein bisschen weiter vorne. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich davon keinen Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schon schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du es sagst. Und der Engel schied von ihr.
Vielen Dank, Silas. Guten Morgen, Haus des Herrn. Was passiert hier? Was ziemlich Schräges, würde ich mal sagen. Wenn ich das in der im Mannheimer Morgen lesen würde, würde ich sagen, total durchgedreht, total unglaublich, kann überhaupt gar nicht sein, niemals im Leben ist das wahr. Ihr lieben Frauen, stellt euch vor, ihr seid in der Blüte eures Lebens, heiratsfähig gerade, sagen wir mal so Anfang 20, ihr denkt, jetzt ist es endlich soweit, habt vielleicht sogar schon euren Liebsten gefunden und plötzlich steht da einer vor euch, der ziemlich, ja, wahrscheinlich furchteinflößend aussieht, komisch, irgendwie nicht so richtig hier reinpasst. Ihr wisst auch gar nicht, wo der hergekommen ist. Die Tür war doch zu. Und sagt dir als liebes Mädchen Anfang 20, bist auch ganz züchtig, machst es so, wie Gott es in der Bibel möchte, hast noch keinen Sex gehabt, weil bist ja nicht verheiratet. Sagt dir: Meine Liebe, du wirst schwanger werden. Und denkt sie sich vielleicht, ja, ich werde schwanger, das ist schön, ich will Kinder haben. Und dann geht's weiter und dann erklärt er ihr etwas total Abgespacedes. Er sagt, dass der Heilige Geist kommen wird. Sie wird vom Heiligen Geist empfangen. Sie wird schwanger werden als Jungfrau. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich abgespaced. So, glücklicherweise kam dieser Engel auch noch zu ihrem Verlobten, sonst hätte diese Ehe, glaube ich, wenig Chancen auf Erfolg gehabt. Dieser Engel, liebe Männer, stellt euch vor, ihr seid verlobt, habt es genauso anständig gemacht, kein Sex vor der Ehe, und plötzlich kommt da eben wieder dieser krasse Typ um die Ecke, der irgendwie nicht so richtig einzuordnen ist und sagt dir: Entschuldigung, deine Verlobte wird schwanger werden. Wahrscheinlich ärgerst du dich dann erstmal und denkst dir: Was soll das? Ich dachte, die ist mir treu. Und der Engel erklärt weiter: Pass auf, es läuft hier ein bisschen anders. War alles in Ordnung mit der Maria, kein Stress, aber sie wird tatsächlich schwanger werden. Genau, und das Kind, das sie bekommen wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte, würde ich mal sagen. Das hat, glaube ich, noch keiner von uns hier erlebt. Wir hangeln uns durch dieses Glaubensbekenntnis in den letzten Wochen und wir haben schon viele Dinge gehört. Wir haben angefangen, die Jessie hat gepredigt über Gott, den Vater, und es hat uns gut getan. Wir haben gehört, wie Gott Ausschau hält nach uns, wie er uns entgegenläuft, wie er uns keine Vorwürfe macht, wie er uns bedingungslos annimmt mit all unserem Mist, den wir vorbringen, den wir erleben, tagtäglich. Ich durfte predigen über die Allmacht Gottes. Das war schon ein bisschen ja, interessant, so wow, Gott kann alles tun, was er tun möchte, schon heftig. Wir haben gehört, Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben über Jesus Christus gehört und haben gehört, die Frage, was du über ihn glaubst, ist entscheidend für dein ganzes Leben. So, und heute Morgen hören wir, dass Jesus Christus empfangen wurde durch den Heiligen Geist und geboren von einer Jungfrau. Und man denkt sich so, echt? Also ich meine, bis hierhin kam ich noch ganz gut mit, dass es irgendwo einen Gott gibt, irgendwoher muss es ja alles kommen, der das geschaffen hat, komme ich auch mit. Aber jetzt willst du mir erzählen, dass eine Jungfrau schwanger wird, also so langsam ist wirklich Glaube angesagt. Und genau das ist hier auch der Fall, weil die Schwangerschaft einer Frau, die noch nie Geschlechtsverkehr hatte, ist schlichtweg ein Wunder. Und genau das ist es. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben an einen Gott, der die Dinge aus dem Nichts schaffen kann. Das ist ein Wunder. Und wir glauben an einen Gott, wenn er das tun kann, dass er tatsächlich auch so etwas absolut außerhalb unserer Vorstellungskraft stehendes Wunder tun kann, wie diese Jungfrauengeburt. Das sind gleich mehrere übernatürliche Dinge geschehen. Das sind Leuten Engel begegnet. Maria, Josef, da haben Frauen Kinder bekommen, die eigentlich unfruchtbar waren. Und eben die Jungfrau ist schwanger geworden. Und die Jungfrau hat tatsächlich ein Kind bekommen. Das ist außerhalb unserer Vorstellungskraft. Ich habe vor kurzem im Rahmen vom Studium ein Interview geführt mit einer Arbeitskollegin. Und da war eine Frage: Was glaubst du, was Christen glauben? Und sie hat so ein bisschen überlegt und sie hat so gesagt, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Und irgendwann kam sie an den Punkt und ich hatte so das Gefühl, es kommt irgendwie so kaum über ihre Lippen. Also es war wirklich so ein, naja, und irgendwie glauben die tatsächlich, dass die Maria schwanger war, ohne dass sie mit jemandem geschlafen hat. Und ich habe gemerkt, sie hat es wirklich so, kann ich das überhaupt in Wort formulieren? Ich glaube, sie wurde sich in dem Moment unsicher, wo sie es gesagt hat, weil es eine so wahnsinnige Vorstellung ist, dies glauben zu können. Aber tatsächlich glauben wir an einen Gott, dem nichts unmöglich ist, der auch eine Jungfrau schwanger sein lassen kann. Wir lesen über Gott in der Bibel in Psalm 72, 18, gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, er tut Wunder. Er allein. Und Epheser 3, 20, 21, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde. Und in unserer Lesung heute Morgen, in Lukas 1, 37, sagt der Engel zur Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir glauben an einen Gott, der übernatürlich ist, der über unser Verstehen hinaus handelt. Und wir glauben an einen Gott, der Wunder tun kann. Er tut diese Wunder nicht nur, indem er die Schöpfung ins Leben gerufen hat, sondern er tut diese Wunder auch in deinem Leben. Und das größte Wunder, das du erleben kannst in deinem Leben, ist das, wovon wir heute Morgen schon gelesen haben oder gehört haben in Hesekiel, nämlich dass Gott Totes lebendig macht. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast in deinem Leben, dann ist was passiert, du bist eine neue Schöpfung geworden. Das ist das größte Wunder, das Gott jemals in deinem Leben getan hat. Erinnere dich daran zurück, sei ihm dankbar dafür, dass er in deinem Leben wirkt und er wird Wunder darüber hinaus bewirken, ihm ist nichts unmöglich. Also um das Ganze mal auf den Punkt zu bringen, die Hard Facts, tatsächlich ist Maria schwanger geworden und Josef ist nicht Jesu Vater, sondern Josef ist tatsächlich nur der Stiefvater. Und wir stellen uns in dieser Predigtreihe die Frage, was glauben wir überhaupt? Darum geht es uns ja. Was sind die Fundamente unseres Glaubens? Was sagt die Jungfrauengeburt und die Empfängnis durch den Heiligen Geist überhaupt über Jesus aus? Und Das ist ein Bekenntnis der Kirche, das es schon seit Jahrhunderten gibt und wir haben es in letzter Zeit immer wieder gehört. Und was darin ganz klar zu sehen ist, in dieser Tatsache ist, dass Jesus zum einen 100% Mensch ist. Er ist von Maria, die ein Mensch ist, die eine Frau ist, geboren worden. Das glauben die meisten Christen, wie auch Nicht-Christen, das fällt nicht so schwer. Also, dass Jesus ein Mensch ist, damit kann man ganz gut umgehen. Ich weiß nicht, was glaubt ihr, was denken Nicht-Christen über Jesus? Was ist das für einer? Ein Lehrer? Ein Prophet? Lügner? Okay, das ist dann eher so die negative Variante. Ein guter Mensch, genau. Genau, ein Lehrer, ein Prophet, ein guter Mensch, ein Vorbild, das sind Dinge, mit denen wir als Menschen ganz gut leben können, die wir Jesus ganz gut zuschreiben können. Jesus ist aber mehr als das. Das ist alles wahr, aber er ist mehr als das. Jesus ist auch 100% Gott. Er ist empfangen durch den Heiligen Geist. Er kommt von Gott her. Er ist 100% Gott. In Jesaja 7,14 lesen wir, den wird sie nennen, also die Jungfrau wird ein Kind bekommen und dieses Kind wird sie nennen Immanuel. Und Immanuel heißt Gott mit uns. In Jesus kam Gott selbst auf diese Erde. Und das ist eine Wahrheit, das ist eine Wahrheit, ein Bekenntnis, das nicht wegzudenken ist im christlichen Glauben, das ist nicht wegzudenken in deinem Glauben, das ist nicht wegzudenken in deiner Beziehung zu Jesus. Du kannst mit Jesus nicht nur leben als dein Vorbild, Entschuldigung, sondern er muss mehr sein als dein Vorbild und derjenige, den du nachahmst. Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Gut, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört die letzten Wochen. Aber was heißt das denn überhaupt für mich persönlich? Gibt es da einen persönlichen Bezug oder muss ich mir das einfach nur sagen, wenn mich jemand fragt, Antwort geben, ja, Jesus, Gott, Mensch, 100%. Oder hat es irgendeine Auswirkung auf mein persönliches Leben? Also wir haben jetzt von dem Wunder der Empfängnis gehört von Jesus. Und Jesus wurde dann tatsächlich auch geboren in Bethlehem, die Geschichte kennt ihr, in einem Stall. Er ist dann mit seinen Eltern, lebte er in Nazareth und ich denke, er war ein ganz normales Kind, ist wahrscheinlich mit seinen Kumpels auf der Straße spielen gewesen. Vielleicht hat er ab und zu Klingelputzen gemacht, weiß ich nicht, ob sich das so vereinbaren lässt mit der Sündlosigkeit, aber ich denke, er war ein ganz normales Kind, wie du und ich. Sein Lieblingsessen war wahrscheinlich Pommes mit Ketchup, wie das bei allen Kindern so ist. Jesus hat die Pommes erfunden, genau. Jesus hat die Pommes erfunden und es gleich zu seinem Lieblingsessen gemacht, schon als Kind. Ich bin mir sicher, er saß, so als er dann mal so um die, weiß nicht, wann die volljährig waren, damals in Israel, als er dann mal so um die 16 war, auch mit seinen Kumpels zusammen und hat einen Wein getrunken und haben Witze gerissen. Er wurde älter, er hat angefangen zu arbeiten. Der Josef, sein Stiefvater, der war Zimmermann, der war Handwerker und Jesus ist da irgendwann mit ins Geschäft eingestiegen, hat sich gedacht, ich unterstütze meinen Vater und hat auch den Beruf des Zimmermanns gelernt. Und wahrscheinlich hat Jesus auch einfach mal in der Nachbarschaft die Türen von, wie hießen die alle, Thaddäus, Matthäus, Irenäus, die hören alle mit Us auf, repariert. Man konnte zu ihm hinkommen, wenn was am Dach war und dann ist er da hingegangen. So, Jesus, mal ganz anders als sonst vielleicht, nicht mittelgescheitelt und keine Sandalen, sondern ein Hammer, ein Metermaß, eine Leiter und richtig am Arbeiten. Wahrscheinlich so ungefähr ist er aufgewachsen, hat er sich entwickelt. Über die Grenzen von Nazareth ist er wahrscheinlich gar nicht so weit hinausgekommen. mit seiner Familie einmal im Jahr nach Jerusalem gepilgert. Und genau, dieser Jesus ist dann irgendwann mit Mitte 30 gestorben am Kreuz. Ganz andere Geschichte. In den 1930ern, da gab es zwei Typen, die hießen Jerry Siegel und Joe Schuster. Und es waren zwei Studenten. Und die fanden Comics richtig cool. Wer von euch liest gerne Comics? Ja, das andere, sich meldet, wusste ich. Also die fanden Comics richtig gut. Die waren Science-Fiction-Fans und die haben sich in ihrer Freizeit getroffen und haben sich zusammengesetzt und haben Charaktere geschaffen, haben Bilder gemalt, haben diese Sprechbläschen gemalt und irgendwas reingeschrieben, wie man das eben so bei Comics macht, haben gerne gezeichnet und sie fingen an, sich Figuren zu schaffen. Sie haben Science-Fiction-Comics kreiert. Sie haben angefangen mit einem Super-Schurken, der glatzköpfig war und telepathische Fähigkeiten hatte. Das war so der erste Schritt. Mit der Zeit haben sie sich irgendwie gedacht, naja, so glatzköpfige Schurken mit telepathischen Fähigkeiten, das mögen die Leute nicht ganz so gern. Sie haben angefangen, dem Glatzkopf Haare zu geben und er wurde weniger Schurke und mehr nett. Und die Gestalten ihrer Comics haben sich gewandelt. Sie haben praktisch vom Schurken weg, haben sich gedacht, Held kommt viel besser an. Die Leute mögen viel lieber was über einen Helden lesen. Genau. Und ich glaube, dass jeder von uns diesen Held, den die beiden, Jerry Siegel und Joe Schuster, wahrscheinlich nennen sie sich ein bisschen anders, weil sie in Amerika gelebt haben, mit der Zeit haben die eine Figur geschaffen, die ihr wahrscheinlich unter dem Namen Clark kennt, beziehungsweise hättet ihr mit dieser Figur zusammen gelebt, wäre die nicht nur Fiktion, dann hättet ihr diese Figur wahrscheinlich Clark Kent genannt. Ihr wärt dann vielleicht Mitarbeiter in einer Zeitungsfirma gewesen als Reporter und es wäre euer Arbeitskollege gewesen. Und über Clark Kent hättet ihr euch gefragt, was ist das für ein Typ, gesagt, naja, so ein ruhiger, netter, ja, das sieht nicht schlecht aus, aber auffällig ist er irgendwie auch nicht. Der macht seine Arbeit als Reporter. Ist ein ganz netter, aber vielleicht verschlafener Typ. Aber was man Clark Kent nicht angesehen hat, war, dass er eine zweite Identität hat. In seiner zweiten Identität hat er blaue Strumpfhosen getragen und rote Unterhosen drüber und hat die Welt gerettet. Also in den 30er Jahren waren die Bilder vom Ideal des Mannes noch ein bisschen anders. Aber Clark Kent ist Superman. Clark Kent ist Superman. Wer kennt Superman? Alle. Natürlich. Clark Kent ist der Typ, ich habe das mit meinen Eltern, als ich klein war, geschaut. Wir haben die alten Filme angesehen, Comics habe ich nicht gelesen, aber die Filme angeschaut. Superman ist der Typ, der mit ausgestreckter Faust so mehrfach glaube ich sogar, um die Welt rumfliegt im Universum und um die Zeit zurückzudrehen. Und dann, ich glaube, es war eine riesige Wasserflutwelle, die gleich, keine Ahnung, was alles ausgelöscht hätte. Aber Clark Kent, dieser unscheinbare, ruhige Zeitungsreporter, ist Superman. Und in seiner Rolle als Superman rettet er die Welt. Und wäre Clark Kent nicht auch Superman, dann hätte er niemals die Welt retten können. Clark Kent ist ein Zeitungsreporter, der seine Reportagen schreibt und in der Zeitung rausgibt. Aber Clark Kent ist auch Superman und als Superman rettet er die Welt. Und was ich sagen will, ist nicht, Jesus ist Superman, aber wenn Jesus nur Mensch wäre, dann hätte er dich und mich nicht retten können. Jesus ist Mensch und Jesus ist Gott. Und als Gott rettet er uns. Als Gott und Mensch rettet er uns. Jesaja 43, 11, das sagt Gott über sich selbst. Ich bin der Herr. Außer mir gibt es keinen Retter. Es gibt keinen Retter außer Gott selbst. Wäre Jesus nicht Gott, wäre er nicht dein und mein Retter. Wir nennen ihn Retter, wir nennen es zu Recht. Wir nennen ihn zu Recht so. Er ist unser Retter, er ist Jesus, Gott, der Sohn. Genau, und wäre Jesus nicht Gott, der Sohn, dann könnte er auch nicht deine Schuld am Kreuz getragen haben. Welchen Sinn hätte es, dass ein Mensch, ein einfacher Mensch wie du und ich, am Kreuz stirbt? Welchen Einfluss hätte es auf dein Leben? Wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe mich für euch alle hin, welchen Einfluss hätte es auf euer Leben? Wenn ein vorbildlicher, beispielhafter Mensch für euch ans Kreuz geht. Wenn Jesus nur Mensch gewesen wäre, dann hätte es keine Auswirkung auf unser Leben. Nur dadurch, dass Jesus Gott ist, macht es einen Unterschied. Er ist Gott und Mensch. Die Israeliten damals im Alten Testament, da lesen wir immer wieder Dinge über ihre Opferrituale, dass sie eben dem Herrn Opfer dargebracht haben, um für ihre Schuld was ja wieder Gutmachung zu erfahren. Und im Hebräerbrief steht da auch viel drüber drin, wie praktisch ein Opfer geschehen musste, damit diese Schuld beglichen ist. In Hebräer 9,14 steht: Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Eine unvergleichlich größere Wirkung als all die Opferrituale, die Israel über die Jahrhunderte hinweg Gott dargebracht hat. Sie haben Tiere geopfert, um Vergebung ihrer Sünden zu verlangen. Und im Hebräerbrief steht, Jesu Blut hat eine unvergleichlich größere Wirkung auf unser Leben. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns auch sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Jesus hat als Mensch schuldlos gelebt und er ist für uns am Kreuz gestorben. Was bedeutet es für dich, dass Jesus Gott ist? Nur Gott rettet dich. Aber was bedeutet es noch für dich? Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann könntest du nicht in Freundschaft mit Gott leben. Ich selbst pendel jeden Morgen mit dem Zug zur Arbeit, ungefähr eine Stunde. Gibt es Pendler unter uns hier? Wer fährt mit dem Zug zur Arbeit? Bei mir läuft es ungefähr so ab, als Zugfahrer ist man ja recht gebunden an die Zeiten, die einem diktiert werden von der Deutschen Bahn. Ich bin von Natur aus ein Snoozer. Ich liege morgens im Bett, ich stelle mir meinen Wecker auf eine circa halbe bis dreiviertel Stunde, bevor ich aufstehen muss. Und dann fängt der Wecker irgendwann an zu läuten und dann wache ich auf, drück drauf. So, und das mache ich dann alle 6 Minuten, bis zu dem Zeitpunkt, an dem mir tatsächlich keine andere Wahl mehr bleibt, als aufzustehen, ins Bad zu hetzen, mich irgendwie ansehnlich für den Tag zu machen, aus der Haustür zu stürmen, aufs Rad zu springen, zum Bahnhof zu rasen wie eine Irre, am Bahnhof anzukommen, das Fahrrad abzuschließen, zum Gleis zu gehen und dann endlich in diesen Zug einsteigen, der wahrscheinlich gerade angekommen ist und ich witsch da rein und die Fahrt geht los. Dann brauche ich die nächste Dreiviertelstunde, um wieder runterzukommen. Aber so ungefähr läuft es bei mir. Manchmal sieht es aber auch ein bisschen anders aus. Manchmal komme ich schwitzend und außer Atem ans Gleis und laufe die Treppe hoch und sehe 10 Minuten Verspätung. Und dann denke ich mir, Mist, hätte ich mich nicht so stressen müssen, hätte ich das gewusst, hätte ich noch mal 10 Minuten länger schlafen können. 1,5 Mal mehr snoozen. Also ab und zu passiert es einfach, dass mein Zug Verspätung hat. Und letztes Jahr ist es immer wieder mal passiert. Da gab es nämlich den Streit zwischen der GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokführer, und dem Bahnkonzern. Und die GDL-Mitglieder, die haben angefangen zu streiken, weil sie es unzumutbar fanden, dass sie so viel Arbeitszeit haben, beziehungsweise so viel Überstunden machen, dass sie eigentlich im August schon das Pensum ihrer Jahresarbeitszeit erlangt haben, und haben dafür gekämpft, mehr Lohn zu haben. Genau, und die Streitparteien waren eben der Konzern Deutsche Bahn und die GDL. Und dieser Streit hat sich dann eben so geäußert, dass die Lokführer irgendwann gesagt haben, okay, weil sich hier nichts tut, weil wir irgendwie nicht zusammenkommen, werden wir einfach mal die Arbeit niederlegen. Wir werden einen Streik machen. Und das habe ich erlebt, das habe ich abbekommen, das habt vielleicht auch ihr teilweise letztes Jahr immer wieder mal abbekommen. In diesem Streit ging es erstmal so darum, dass die beiden Parteien eine Einigung finden, dass sie zusammenkommen, bevor das vors Gericht geht. Und die Richterin hat den beiden Streitparteien, die sich damit schon beschäftigt hat, hat ihnen geraten, sich außergerichtlich zu vereinbaren, beziehungsweise hat ihnen geraten, einen Mediator zur Hilfe zu ziehen. Wer von euch weiß, was ein Mediator ist? Ja, gut. Also ein Mediator ist eine Person, die bei einem Streit mit dazugenommen wird. Sie ist nicht nur einfach jemand, der neutral ist in dem ganzen Geschehen, sondern Wikipedia sagt, ein Mediator ist jemand, der allparteilich ist. Ein Mediator muss beide Seiten richtig gut kennen. Er muss beide Seiten gleichermaßen vertreten. Er sorgt dafür, dass ein Gespräch stattfindet. Er sorgt dafür, dass eine Einigung stattfindet. Ein Mediator nimmt sich auch die Stelle des Schwächeren, wenn die schwächere Partei nicht Wort genug hat, sich selbst zu vertreten, dann geht der Mediator auch mal auf die andere Seite und spricht für diese schwächere Stelle. Und eine Mediation ist ein Weg, die Sache zu klären, bevor sie vor Gericht kommt. Die Sache zu klären, bevor ein Richter auftreten muss und hier Recht sprechen muss, was für beide Parteien ja auch wirklich nachteilig sein kann. Wir befinden uns in einem Streit mit Gott, sagt die Bibel. Der Anderle erklärt es so, dass wir seit dem Sündenfall als Zombies durch die Gegend laufen. Genau, die Bibel mit Hesekiel 37 ist da ja auch sehr nah dran. Also Anderle hat uns vor 2-3 Wochen erklärt, dass wir als Menschen geboren werden wie Zombies, die Tote sind mit einem Körper. Und wir brauchen das Antiserum, um wieder zu Menschen zu werden. Das begeistert meinen Bruder und er nimmt uns damit rein. Was damit ausgedrückt wird, ist genau das, was ich jetzt sagen möchte. Wir befinden uns in einem Streit mit Gott. Wir sind nicht auf seiner Seite, wir sind nicht die Lebenden, wie er lebend ist, sondern wir sind im Widerspruch zu ihm. Und was wir nötig haben, damit nicht wir vor Gericht kommen, ist ein Mediator. Wir brauchen jemand, der uns hilft, wieder mit Gott in Verbindung zu treten. Wir brauchen jemand, der schlichtet zwischen uns und Gott, weil ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, wenn wir in einen Prozess gehen, der gegen Gott ist, da sehen unsere Karten ziemlich schlecht aus, wenn wir anfangen wollen, okay Gott, du bist im Streit mit uns, ich erkläre dir jetzt mal, warum du hier nicht recht hast, ich glaube, da bleib mal lieber zu Hause. Gott ist so gut, er schickt uns nicht nur irgendeinen Mittler, sondern Gott selbst kommt als Jesus Christus, als der allparteiliche Mediator. Er ist Gott, er ist voll und ganz auf der Seite Gottes und er ist Mensch geworden. Er kann dich und mich total verstehen und er mittelt jetzt zwischen uns und Gott. Er tut es aber nicht, indem er sich raushält und sagt, ja, jetzt klärt mal, hier kannst du das Argument noch bringen und hier das, sondern Jesus ist anders als der Mediator im Bahnstreit. Jesus kam als Mittler zwischen dir und mir und er hat selbst die Lösung geschaffen. Er hat sich selbst zur Lösung gemacht. Jesus Christus kam, um die Brücke zwischen uns, die Kluft zwischen uns und Gott aufzulösen. Du kannst gerne klicken. Das ist ein Bild, das sieht man öfter mal, aber es stellt, finde ich, sehr gut dar, in welcher Situation wir uns befinden. Wenn wir als Menschen geboren werden, dann werden wir erstmal beherrscht von der Sünde und die Sünde trennt uns von Gott. Wir stehen an der einen Seite des Abgrunds und auf der anderen Seite des Abgrunds ist Gott, der Heilige, der ewiges Leben hat. Und von uns aus können wir diese andere Seite, können wir Gott nicht erreichen. Dieser Abgrund ist so weit und so tief, dass kein Mensch es von sich aus schaffen kann, darüber zu gehen. Es gibt keine Möglichkeit, eine Brücke zu bauen, die man selbst bauen könnte. Es gibt keine Möglichkeit, Anlauf zu nehmen, nur gut genug zu springen. Im übertragenen Sinne versuchen wir als Menschen das oft, indem wir unsere guten Werke nehmen und denken, ich tue nur viel genug Gutes und das baut mir eine Brücke rüber zu Gott. Wenn ich nur gut genug bin, wenn ich mir Jesus nur als Vorbild nehme, so gut es geht, dann wird es eine Brücke zu Gott bauen. Aber die Bibel sagt, diese Brücke gibt es nicht. Du kannst keine Brücke zu Gott rüber bauen. Du musst Gott die Brücke bauen lassen. Und genau das hat Jesus getan als unser Mediator. Er hat durch sein Kreuz eine Brücke über diesen Abgrund gelegt. Und über diese Brücke können wir gehen als Menschen, nicht indem wir uns gut verhalten, nicht indem wir bessere Menschen werden, sondern dadurch, dass wir darauf vertrauen, dass dieses Kreuz uns hält. Dadurch, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus Christus als Gott und Mensch am Kreuz gestorben ist und dafür alles wieder gut gemacht hat, die Schlichtung zwischen mir und Gott gewährleistet hat. Dadurch kann ich über dieses Kreuz gehen und dadurch kann ich und kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. In 1. Timotheus 2,5 steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Wir brauchen Jesus als Gott und als Mensch, um Freundschaft mit Gott leben zu können, um in dieser Verbindung zu leben. Wir brauchen ihn als unseren Mittler, der den Weg zu Gott frei macht. Wenn du Jesus Christus als diesen Herrn und Erlöser kennst und du sagst, ich hab das erlebt, ich glaube das, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, ich glaube das, dass er für mich den Weg zum Vater freigemacht hat, dann möchte ich dich heute Morgen ja auffordern. Vielleicht bist du jemand, der Jesus sehr stark erlebt als den Freund, der immer da ist, der mit einem geht und das ist gut. Das ist absolut gut und richtig. Ich möchte dich heute Morgen aber auffordern, begegne Jesus als Gott, dem Sohn. Erkenne an, dass er wirklich mehr ist als ein Mensch. Umarme es, dass er als Gott für dich am Kreuz gestorben ist, dass er als Gott dich gerettet hat. Du darfst gerne klicken. Und nochmal. Genau, das ist das, was es für uns persönlich bedeutet, dass Jesus Gott der Sohn ist. Dank Jesus Gott dem Sohn, danke Jesus Gott dem Sohn, dass er dein Retter ist. Danke Jesus Gott dem Sohn, dass er für dich am Kreuz starb. Und danke Jesus Gott dem Sohn, dass er dein Mittler und dein Fürsprecher ist. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut in unserem Leben. Ich möchte nochmal Jesaja 7,14 vorlesen. Das Lobpreisteam kann gerne auf die Bühne kommen. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du Jesus Christus nicht kennst als diesen Herrn und Erlöser und noch nicht über diese Brücke drüber gelaufen bist, im Vertrauen auf sein Kreuz, dann möchte ich dich einfach ermutigen, darüber nachzudenken. Über das, was du gehört hast und dich zu fragen, hey, brauche ich das? Vielleicht brauche ich das, den Gedanken zuzulassen, dass es wahr sein kann. Und wenn du möchtest, können wir gerne für dich beten. Und wenn du Jesus schon als deinen Herrn, Retter und Erlöser kennst, möchte ich auffordern, dieses Lied zu singen. Es geht um Immanuel, Gott mit uns, Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das heißt Gott mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du kamst, dass du als Mensch auf diese Erde kamst, obwohl du Gott bist. Ich danke dir, dass du hier gelebt hast mit uns, nicht aus der Ferne, sondern ganz nah, dass du ein Leben, eine Kindheit hattest, so wie sie üblich war in der damaligen Zeit. Und ich danke dir, dass du als Gott zu uns gekommen bist. Und ich danke dir, dass du heute als Gott mit uns bist, Jesus. Du bist bei uns.